Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Wenn ihr gerade aus dem Fenster guckt, was seht ihr? Also hier vor unserem Kakadu-Studiofenster in Berlin ist es grau und regnerisch. Und wir haben eben in den Nachrichten gehört, fast überall in Deutschland sieht es genauso aus. Was ist am besten bei so einem Wetter, ist die Frage. Und ich habe eine Antwort: ins Kino gehen. Wir haben einen neuen Filmtipp für euch über einen altbekannten Helden.
Mein Name ist Peter Parker. Den Rest kennt ihr ja sicher. Ich habe die Stadt gerettet, mich verliebt, dann habe ich die Stadt nochmal gerettet und nochmal und nochmal.
Peter Parker alias Spider-Man ist zurück auf der großen Leinwand, diesmal als Comic-Animationsfilm. Was der neue Spider-Man so kann, erzählt uns gleich Kakadu-Filmfrau Anna Wollner. Die hat den Film wie immer als erstes gesehen. Und wir haben noch mehr Helden für euch, ein Heldenjubiläum. Seit 50 Jahren gibt es in Deutschland mittlerweile die Comics von Asterix und seinem dicken Freund Obelix.
Wer ist hier dick? Jedenfalls bin ich nicht dick. Verstanden? Ich bin bestenfalls ein bisschen dick angezogen, aber nicht dick. Ich bin nicht dick. Merkt euch das ein für alle Mal.
Okay, ist gemerkt von Asterix und seinem starken Freund Obelix. Alles über die Abenteuer der beiden hört ihr später im Kakadu. Aber erstmal Heldenmusik. Wir sind Helden, gekommen, um zu bleiben. Ich bin Fabian. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo.
So ab, geht mal so bitte, come down. Ich sag den Untergang ab, ohne runterzuschauen. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Scheiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg.
Sag mal, Anna. Peter Parker, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird er ja zum Spider-Man, weil er von einer radioaktiven Spinne gebissen wird.
Genau, auf einem Schulausflug, da muss man immer aufpassen.
Ich finde ja, da gibt es einen ganz, ganz großen Logikfehler. Also Spinnen, die schießen ihren Faden ja aus dem Hintern und Spider-Man schießt das so aus dem Handgelenk raus. Also eigentlich müsste ja jeder, der von einer Spinne gebissen wird, den Faden auch aus den Hintern schießen. Ist das jetzt im neuen Spider-Man-Film anders?
Ich überlege gerade, nee, weil man kann, wenn man das so machen würde, ja nicht mehr so richtig von Hochhaus zu Hochhaus schwingen. Man würde relativ schnell runterfallen.
Aber es sah sehr, sehr lustig aus. Ab Donnerstag ist er im Kino, der neue Spider-Man. Spider-Man A New Universe heißt er. Kakadu-Filmereporterin Anna Wollner hat sich den Film schon angesehen. Anna, ich habe mir eben den Trailer angeguckt. Normalerweise ist Spider-Man ja im echten Leben immer Peter Parker. Diesmal steckt unter der Maske aber nicht Peter Parker, sondern Miles Morales. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Was ist da los?
Das ist vollkommen okay, dass du verwirrt bist. Ich versuche das mal aufzudröseln. Ja, eigentlich wurde Peter Parker von einer radioaktiven Spinne gebissen und bekommt Superheldenkräfte. Das wissen wir aus den Comics und natürlich kennen wir Spider-Man auch aus diversen Filmen. Da waren echte Schauspieler wie Tom Holland oder Andrew Garfield im Spinnenmann-Kostüm. Der Film hier ist aber animiert und spielt in einer anderen Dimension. Immer noch in New York. Aber Spider-Man ist eben Miles Morales, der ist 15, Afroamerikaner, lebt mit seinen Eltern im New Yorker Stadtteil Brooklyn und geht auf eine Schule für besonders begabte Kinder. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wirklich jeder Spider-Man sein kann, wie mir der Produzent des Films, Phil Lord, erzählt hat.
Wir wollen, dass der Film die Welt widerspiegelt, in der wir leben. Unser Film steht in der Tradition von Stan Lee und Steve Ditko. Sie haben immer Geschichten von Superhelden erzählt, die wie jeder von uns waren. Sie wollten für jeden einen Helden erschaffen. Deswegen hat es für uns großen Sinn, dass der Film eine große Bandbreite an Spider-Leuten hat. Die Botschaft des Charakters, und das ist auch der Grund, warum die Leute ihn so lieben, jeder kann hinter dieser Maske stecken.
Jeder kann hinter dieser Maske stecken und hier steckt zwar nicht jeder, aber sehr, sehr viele hinter dieser Maske.
Also es gibt mehr als einen Spider-Man.
Oh ja, denn Miles bekommt, als der Bösewicht Kingpin auftaucht und mit einem großen Teilchenbeschleuniger droht, New York untergehen zu lassen, Hilfe, nochmal aus anderen Dimensionen. Da ist eine junge Frau dabei, Gwen Stacy als Spider-Girl, es gibt einen Spider-Man Noir und Spider-Ham. Ein Schwein im Superheldenkostüm, die gemeinsam versuchen müssen, jetzt die Stadt vor Kingpin zu beschützen.
Hey Jungs.
Wer bist du?
Ich bin Gwen Stacy. Ich bin aus einer anderen Dimension.
Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch?
Hey Freunde.
Hallo.
Also schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden.
Doch, kann es.
Denn da stand das Schwein auf der Matte. Und dass es schräger werden kann, beweist der Film in jeder Sekunde. Denn ein Cartoon-Schwein in einem Spider-Man-Kostüm, und das kann sogar reden, sowas habe ich im Kino noch nicht gesehen.
Diesmal ist Spider-Man ja auch ein Animationsfilm, das hast du eben schon gesagt. Also ohne echte Schauspieler, wie das sonst immer ist. Wie sieht der Film dann aus?
Er ist unglaublich bunt und unglaublich durchgeknallt und nimmt dieses Wort Comic-Adaption, also dass es eine Comic-Verfilmung ist, sehr ernst und sehr wörtlich. Denn die Kinobilder sind teilweise wirklich wie einzelne Comicstreifen aus den Comicbüchern eben bewegt und in 3D. Und in Action-Szenen, da tauchen dann auch gerne mal die Wörter Bum, Bam oder Wumms auf. Und Phil Lord und Chris Miller, die beiden, die sich das alles ausgedacht haben, die verschmelzen wirklich verschiedenste Einflüsse der Comic-Geschichte zu einem Ganzen. Es sieht mal aus wie ein ganz alter Cartoon, mal wie ein Comic, mal wie ein Manga, also ein japanischer Comic oder wie eine Graphic Novel, was ja eigentlich eher was für Erwachsene ist. Und das ist wirklich unglaublich gut umgesetzt.
Und was bewirkt das?
Na, du hast das Gefühl, dass du teilweise wirklich einen Comic liest, eben auf der großen Leinwand. Also wie so ein richtig aufgeschlagenes Buch, weil der Film von der Optik oft auch diesen Comic-Anstrich hat, dass es einfach so Punkte gibt im Hintergrund, dass es aussieht, als hätte das wirklich jemand per Hand gezeichnet. Und das zu animieren, war gar nicht so einfach, wie für Lord und Chris Miller meinen.
Es ist eine Sache, ein Bild zu machen mit all diesen Punkten und Linien, das sich nicht bewegt und aussieht, als sei es auf Papier gedruckt worden. Aber da eine Bewegung reinzubekommen, in drei Dimensionen, ist die eigentliche Herausforderung. Die Figuren sollten ja auch nicht aussehen, als hätten sie Akne. Es war nicht leicht. Das Ausleuchten war noch anspruchsvoller, als es schon bei CG-Filmen der Fall ist. Das einmal auszuprobieren klingt vielleicht lustig, aber einen ganzen Film so zu drehen, hat sehr lange gedauert.
As convincing as it was, took a long time.
Es war also noch aufwendiger, als Animationsfilme eh schon sind. Normalerweise schafft so ein Typ, der das macht, ein Animator, so 4 bis 5 Sekunden Film in der Woche. Hier war es eine.
Ich höre aber schon raus, dass du ziemlich begeistert bist. Also hat sich die viele Arbeit denn auch gelohnt?
Die hat sich mehr als gelohnt. Der Film ist wirklich mal eine richtig gute Comic-Verfilmung. Mehr geht wirklich nicht. Das sieht nicht nur toll aus, es ist auch unglaublich lustig. Das liegt daran, dass Phil Lord und Chris Miller bekannt sind für ihren Humor. Die haben unter anderem auch schon Lego The Movie gemacht. Das ist ein Film, der jetzt von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach nur großartig ist. Vor allem für Fans von Comics und Superhelden.
Spider-Man A New Universe ist ab Donnerstag im Kino. Kakadu-Filmfrau Anna Wollner hat den Film schon gesehen und sagt, guckt ihn euch unbedingt an. Der kleine Prinz, das ist eine der bekanntesten Geschichten auf der ganzen Welt und der wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Und der kleine Prinz bekommt einen zweiten Teil zum Geburtstag. Der kleine Prinz feiert Weihnachten, heißt es, geschrieben von Martin Beitscheid. Aber bevor wir gleich erfahren, worum es im zweiten Teil vom kleinen Prinzen geht, fasst uns Ole Öström den ersten Teil nochmal kurz zusammen.
Ein Pilot stürzt mitten über der Wüste ab. Er überlebt, aber das Flugzeug muss repariert werden. Während der Reparatur, die eine Woche dauert, trifft der Pilot auf einen kleinen Jungen, der aussieht wie ein Prinz. Der Junge stammt von einem kleinen Planeten, auf dem es ein Schaf und eine Rose gibt. Und er hat Angst, dass das Schaf die Rose auffrisst. Der Pilot kann dem Jungen auch helfen, und zwar mit einer Zeichnung. Der kleine Prinz kehrt auf seinen Planeten zurück, und zwar mit der Zeichnung, die einen Maulkorb für das Schaf zeigt, damit es die Rose nicht fressen kann.
Bei mir am Telefon ist jetzt Martin Beitscheid, der Autor des zweiten Teils von dem kleinen Prinzen. Herr Beitscheid, ganz am Anfang vom kleinen Prinzen gibt es eine Zeichnung. Erwachsene sehen auf dieser Zeichnung einen Hut. Kinder können eine Schlange erkennen, die einen Elefanten gefressen hat. Was sehen Sie denn, Hut oder Elefant?
Ich sehe eine geniale Idee, eine, die man nicht wiederholen kann und die für mich einzigartig in der ganzen Literaturgeschichte ist.
Vor 65 Jahren ist der kleine Prinz das erste Mal veröffentlicht worden. Ganz am Ende wird der Leser dazu aufgefordert, den kleinen Prinzen zu suchen. Haben Sie den jetzt gefunden oder wieso schreiben Sie jetzt eine Fortsetzung?
Ja, ich habe den gefunden. Also um bei der Wahrheit zu bleiben, ich bin gefragt worden, ob ich mir eine Fortsetzung vorstellen kann. So, das ist so auf der realen Ebene. Man wird gefragt und man sagt, ja, kann ich mir vorstellen, oder ich mache das nicht. Und wir Schriftsteller haben ja Glück, wir sind ja Zauberer, wir sind ja Kopfzauberer. Wir können uns, wir müssen uns nichts vorstellen, es ist einfach schon da. Und ich kenne den Prinzen, ich habe den gelesen, ich habe den auch geliebt. Und als ich mich dann darauf eingelassen habe, eine Geschichte mit ihm weiterzuerzählen oder erleben zu dürfen, erzählt sich das eigentlich schon von alleine. Das ist das besondere Talent von Schriftstellern. Sie müssen eigentlich nur aus ihrem Kopf abschreiben.
Und was stand da in Ihrem Kopf über den kleinen Prinzen?
Ja, das erste Buch endet ja damit, er kehrt zurück auf seinen Planeten und er hat ein bisschen Rüstzeug mit, das ist ja der Maulkorb. Und dann fragt man sich natürlich, und dem Maulkorb fehlt ein Riemen. Und was wird passieren? Wird es funktionieren? Kann er sein Schaf im Zaum halten? Wird er die Rose retten? Und weil der Saint-Exupéry diesen kleinen Hinweis gepflanzt hat, dem Maulkorb fehlt ein Riemen. Das heißt, die Geschichte geht schon von ganz alleine los. Nein, das Schaf wird wahrscheinlich die Rose fressen. Und dann mache ich einfach nur die Augen zu, beziehungsweise auf, wenn ich schreibe, und schreibe, was dann passiert.
Und das Ganze ist auch noch eine Weihnachtsgeschichte. Wir sind also wieder auf dem Planeten von dem kleinen Prinzen. Wir haben einen Maulkorb, wir haben ein Schaf. Wie hängt das jetzt mit Weihnachten zusammen?
Die Sache geht schlecht aus auf dem Planeten des kleinen Prinzen. Und er muss zurückkehren auf den Planeten, weil er seinen Dichterfreund sucht. Er weiß aber gar nicht, dass es ein Dichter ist. Er sucht ihn auf der Erde und zufällig landet er an Weihnachten und findet ihn nicht, weil der Dichter ist ja schon lange, lange gestorben und er landet mitten bei uns in der Welt, also in der Gegenwart und in dem ganzen Weihnachtstrubel und da entdeckt er zum einen, dass es diesen Dichter nicht mehr gibt und zum anderen entdeckt er natürlich in dem ganzen Geschenkechaos, dass es seine Geschichte als Buch gibt. Und zuerst freut er sich darüber und denkt sich, ach toll, mein Freund hat ein Buch, meine Geschichte, unsere Geschichte aufgeschrieben, oh wie schön. Und dann bemerkt er aber, dass dieses Buch ja über 100 Millionen Mal verkauft ist und nicht nur als Buch, sondern auch als alles andere. Und das, was in diesem ersten Buch so, diese Empörung über die verrückte Welt der Erwachsenen, nun ist er selber ein Teil dieser verrückten Welt der Erwachsenen, die so gierig sind, die immer nur zahlen und so. Und das ist natürlich ein besonders dramatisches Erleben für den kleinen Prinzen, wenn er feststellt, dass er eine Geschichte geworden ist. Und dann macht er sich auf die Suche nach dem Dichter, der ihm das aus seiner Sicht ja angetan hat mit dieser Kommerzialisierung seiner Geschichte.
Das heißt, der kleine Prinz ist auch erwachsen geworden im neuen Buch?
Der kleine Prinz wird ein bisschen erwachsen, ja. Und das war mir ein Anliegen. Und beziehungsweise, das ist das, was der Prinz mir erzählt hat. Er kommt noch als Prinz, den wir kennen, zurück. Aber durch die Erkenntnis, dass sein Freund, der Dichter, gestorben ist, also sterben musste, dass er im Krieg gestorben ist, erlebt er etwas für sich, das ihn erwachsen werden lässt. Und er trifft am Ende eine sehr wichtige Entscheidung für sich selbst und für sein Leben. Das ist ganz wichtig. Ich will jetzt das Ende nicht vorwegnehmen, aber es geht gut aus.
Für wen ist das neue Buch denn jetzt geschrieben?
Für alle, die den kleinen Prinz kennen. Und die den noch nicht kennen, die können ja erst das erste Buch lesen und dann mein Buch lesen. Und es ist geschrieben für die, die sich auf eine zweite Begegnung mit dem Prinzen freuen wollen.
Eine zweite Begegnung mit dem kleinen Prinzen, das verspricht Martin Baltscheid, Autor des Buches Der kleine Prinz feiert Weihnachten. Vielen Dank für das Gespräch und alle Infos zum Buch, die findet ihr auch nochmal im Netz www.kakadu.de. Seit 50 Jahren gibt es sie in Deutschland, die Asterix-Comics. Das heißt, seit 50 Jahren begeistert Asterix, Obelix, Idefix, der Zaubertrank und die Römer schon groß und klein. Wir sagen, Zeit zum Gratulieren. Das übernimmt Kakadu-Reporter Elmar Krämer.
Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt.
Natürlich nicht ganz Gallien, wie Comicfans in Deutschland seit nunmehr 50 Jahren wissen. Denn es gibt da ja noch dieses kleine, ganz besondere Dorf mitten im Wald.
Also das Dorf ist in Gallien und es ist eher so ein gemütliches Dorf. Da teilt jeder so ein bisschen den Besitz auch und ja, auch so Backsteinwege und so. Das ist ganz typisches mittelalterliches Dorf, so ein kleines.
Am 18. Dezember 1968 wurde das erste Asterix-Album in deutscher Sprache veröffentlicht und auch die Leser in Deutschland bekamen Einblick in dieses gemütliche Dorf und lernten seine Bewohner kennen. Und die waren etwas Besonderes, denn zu dieser Zeit waren die Hauptfiguren der meisten anderen Comics auf dem Markt eher Superhelden oder revolverschwingende Cowboys. Mit Superhelden à la Superman hat Asterix nichts gemeinsam.
Asterix kann nicht fliegen und muss immer einen Zaubertrank nehmen. Superman kann fliegen, ist immer stark. Und die können halt nur wie im echten Leben mit ihren Fäusten und Händen kämpfen oder Schwertern. Die es gibt im Mittelalter.
Und doch wurde schon auf der Titelseite des ersten Hefts Asterix der Gallier klar, dass keine guten Zeiten auf die Römer zukommen würden.
Asterix gibt denen auch immer so Kinnhaken, dass die wegfliegen und so. Das ist ganz lustig.
Die Schlägereien dürfen natürlich in keinem Asterix-Band fehlen. Sie tauchen in jedem der Abenteuer auf, die Asterix und sein dicker Kumpel Obelix erleben. Asterix, der vor jeder Keilerei den Zaubertrank des Druiden Miraculix trinken muss, und Obelix, der als Kind in den Kessel gefallen ist.
Ich wäre am liebsten Obelix, weil der immer stark ist und viel fressen kann.
Obelix ist immer bei Asterix.
Ich glaube, ich wäre lieber Asterix, weil der ja auch immer noch Zaubertrank trinken kann und der halt sehr helle ist im Kopf.
Auf jeden Fall sind die beiden ein super Team.
Denkst du dasselbe wie ich, Obelix?
Aber ja, Asterix.
Asterix und Obelix leben in einer Zeit, in der es noch keinen Strom, kein Fernsehen, kein Handy, keine Technik gab. Auch das ist ein Grund, warum Asterix so gemütlich wirkt.
Die Reisen waren da ja auch nicht so einfach, weil es keine Autos gab und keine Flugzeuge oder Bahnen, da gab es nur Kutschen. Und Pferde können ja auch nicht ganz so schnell laufen.
Waren es anfangs noch Abenteuer, die im Römischen Reich spielten, machten sich Asterix und Obelix schon bald auch auf Reisen überall in die Welt. Sie waren in Skandinavien, in der Schweiz, in Belgien, auf Korsika, im Morgenland, in Italien und. Und in über 100 Sprachen und Dialekte wurde Asterix übersetzt. Darunter auch Chinesisch, Altgriechisch, Latein, Thailändisch, Plattdeutsch, Berlinerisch und auch Kölsch.
Oh, Asterix! Sag ihm, er soll aufhören. Wann er nicht aufhört, schmieße ich ihm der Potter, der Kobelix.
Du siehst doch, was der Hinkelstein gemacht hat.
Anlässlich des 50. Jubiläums in Deutschland wurde der erste Asterix-Band Asterix der Gallier noch einmal neu veröffentlicht mit 8 zusätzlichen Seiten, in denen man einiges über die Entstehungsgeschichte erfährt. So zum Beispiel auch, dass René Goscinny und Albert Uderzo am Anfang schon überlegt haben, einen großen und starken Helden zu zeichnen. Doch dann soll Goscinny zu Uderzo gesagt haben:
Du musst wirklich einen kleinen Wicht entwerfen, nicht gut aussehend, aber pfiffig genug, um oben aufzubleiben.
Das hat geklappt. Bis heute wurden weltweit über 310 Millionen Asterix-Hefte verkauft. Und auch in Zeiten, in denen immer mehr Menschen Vegetarier werden, wird wohl jedes Heft mit einem Bankett und einem leckeren Braten enden.
Ich hätte gern noch einen Wildschwein.
50 Jahre Asterix in Deutschland. Alles über das kleine gallische Dorf im Römischen Reich wusste Kakadu-Reporter Elmar Krämer für uns. Morgen ist es wieder Zeit für den Kakadu-Musiktag. Da sind wir unter anderem zu Gast in der Komischen Oper Berlin. Denn hier bei Deutschland von Kultur übernehmen gleich die Kollegen der Tonart. Aber vorher, und das hätte ich heute fast vergessen, muss ich natürlich noch unseren Adventskalender aufmachen. Also ich bin Fabian, sage jetzt schon mal Tschüss, aber hier kommt noch Türchen Nummer 11.
Schön.
Aber jetzt wir.
Ja. Kakadus.
Und Tigers.
Großartiger Adventskalender. Türchen auf. Und was ist das denn? Der ist ja riesig. Nimmt ja auch viel zu viel Platz weg da. Der kann er bestimmt auch. Also.
Tiger! Finger weg! Aber sofort! Mann, was willst du denn hier rum im Keller?
Ich räume auf.
Tiger, du räumst nie auf und schon gar nicht im Keller.
Naja, aber jetzt ist Vorweihnachtszeit.
Ja, eben!
Naja, und da dachte ich, ich räume mal unsere Spielzeugschränke auf. Das ist doch logisch. Wir kriegen bald jede Menge Geschenke und da brauchen wir Platz. Also sortiere ich alles aus, was wir nicht mehr benutzen. Hilf mir gleich mal hier mit diesem Karton hier. Der war ganz... Versteckt war der, ganz versteckt. Ha, hab ich ihn. Komisch, den kenne ich gar nicht. Was ist denn da drin?
Tiger, bitte.
Oh, guck mal. Das gibt's ja nicht. Genauso ein Fußballtrikot, wie ich mir gewünscht habe.
Ja, ich weiß.
Naja, eigentlich wollte ich es in Blau.
In Blau?
Und hier, das Piratenschiff, das ich schon immer unbedingt haben wollte. Aber irgendwie spielt ja gar keiner mehr Piratenschiff.
Ach, Tiger, das sind alles Weihnachtsgeschenke, die ich hier für dich versteckt hatte.
Für mich?
Naja, nehme ich sie eben mit zur Schulweihnachtsfeier.
Was? Kakadu, nein, warte. Ich meine, was kriege ich denn jetzt?
Na, auf jeden Fall erst einmal viel Platz im Spielzeugschrank.
Deutschlandfunk.